Be odd with. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Arwef,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin. Herzlich willkommen zu Bei Arwef. Hey, schön bist du da.
Schön bist du da. Heute geht es um Essen. Zu Tisch bitte. Essen ist ein wichtiges Thema in der Familie. Anfangen tut es schon beim Stillen, dann geht es über Beikost, über das Kleinkindalter, die ganze Kindheit bis ins Teenageralter. Da bietet das Essen am Familientisch immer mal wieder Herausforderungen und schöne Momente. Es geht um Gesundheit, Entwicklung, Genuss von Ritual und Wert und wie das Essen so in einer Familie gelebt wird. Karin, wie lebt ihr das Essen so an eurem Familientisch?
Wir hatten anfänglich sehr turbulente Zeiten. Ich meine, es waren 2 kleine Babys da und mit Stillen und hin und her und Kleinkindalter mit 2 Kindern im gleichen Alter, die motorisch noch am Reifen sind, hat es zu wilden Esssituationen ist es jetzt doch zu, sagen wir mal, gesitterteren Verhältnissen gekommen. Im Moment ist es so, dass wir am Esstisch sitzen. Jeder hat seinen festen Platz. Wir haben uns entschieden, dass wir das Essen in der Mitte vom Tisch aufstellen. Meist tut jemand von uns Eltern schöpfen. Jedes Kind tut seinen Teller weitergeben, so dass jedes Kind einen Teller hat und dem anderen wieder zurückgibt. Einfach, dass es so ein bisschen am Anfang sieht, glaube ich, in einer Küsimüsi aus, aber es hat System. Und dann, wenn alle das auf dem Teller haben, was sie gerne haben, und alle sitzen, dann sagen wir einander einen guten und fangen an mit Essen.
Mhm.
Manchmal fragen wir noch nach Salz, nach Haushaltspapier, kannst du mir noch den Wasserkrug legen? Und so entstehen auch Gespräche, die ich sehr schätze. Ich frage dann meine Kinder, hey, was hätte ich heute in der Schule überrascht oder was hätte ich heute zum Lachen gebracht? Und was ich mega schön finde, ist, meine Kinder fangen mich auch so an zurückfragen.
Mhm.
Wie ist dein Tag gewesen? Oder Mami, hast du heute jemanden getroffen, den du schon lange nicht mehr gesehen hast? Das finde ich auch immer ganz eine schöne Frage. Und dann gibt es natürlich Tage, wo überhaupt nichts von dem so abläuft, wie ich es gerade erzählt habe. Und dann kommt das habe ich nicht gern. Was gibt es denn sonst? Oder sie fangen an streiten am Tisch. Oder es gibt Übertitel, sage ich mal, Futter nicht. Du hast schon 3 Stück gehabt und ich möchte auch. Und Mami, warum darf ich nicht? Und er hat gestern schon. Also wirklich so, wo ich an mich denke, ach Kinder,
oh, mach ja.
Genug essen. Kennst das du das?
Oh ja, das kenne ich auch. Gell? Ich habe gerade nur gerade müssen daran denken, Erbsli zählen. Und da habe ich immer gesagt, hey, nein, das mache ich nicht. Ich habe immer gesagt, ich zähle im Fall nichts, wo irgendwie kleiner ist als, keine Ahnung, als ein Nugget oder so. Also ich fange sicher nicht an, Erbsli zählen. Weil, ja, das ist ja etwas, was vor allem Eltern mit mehreren Kindern halt kennen, oder? Dass dann die Kinder sehr auf Fairheit auch aus sind am Esstisch. Ja.
Mhm. Aber ich glaube, wir fangen mal ganz am Anfang an, oder?
Mhm. Genau, im Babyalter. Stillen oder nicht stillen. Auf das gehen wir jetzt auch nicht allzu nahe ein, weil ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, oder? Ja. Ob man jetzt soll stillen oder nicht. Aber dort fängt es ja schon an, oder? Dort gibt es schon so viele Meinungen. Und natürlich ist Stillen etwas Wunderbares und etwas Wichtiges. Von den körperlichen Faktoren her ist es natürlich etwas Wichtiges und auch von der Bindung her. Oder sagt man, ja, das wissen wir, dass es stärkend ist. Aber ich finde auch da schon wieder wichtig, es ist nicht jedes ungestillte Kind hat deswegen dann ganz wenig Bindung. Oder die kann man auch anders geben. Oder Bonding ist auch auf andere Arten und Weisen möglich. Aber was es bei beidem hat, oder ich sage jetzt beim Stillen und beim Fläschchen geben, also was das Kind ja eigentlich macht, ist saugen. Und Saugen dient ja nicht nur zur Nahrungsaufnahme, sondern auch zu der Beruhigung. Und es hat noch viel mehr Effekte. Und ich glaube, da kannst du, Karin, noch besser dazu etwas erzählen.
Es ist so, wie du auch gesagt hast, wir kommen alle mit einem Saugreflex und Suchreflex. Das sind primitive Reflexe oder Reaktionen, die jedes Säugetier hat. Und der Mensch ist auch eins. Es ist ein sehr komplexer Ablauf. Man achtet hier auf Saugen, Schlucken, Atmen und das in einem Rhythmus mit Trinkpause. Und somit hat jedes Kind, jeder Säugling hat seinen eigenen Pace und das darf die Mami auch lernen. Und da möchte ich gerade noch einschieben, es kommt nicht darauf an, ob es gestillt wird oder es an der Flasche gesaugt wird. Das ist das Gleiche bei jedem Kind. Und wie du gesagt hast, wir gehen nicht auf das ein, was ist jetzt besser oder nicht, das interessiert da niemand, sondern jede Mutter füttert ihr Kind.
Mhm.
Und um das geht es.
Genau. Und jede Mutter gibt ihr das Beste in dieser Lebensphase. Und das ist so eine grosse Umstellung. Und jede Mutter muss da, oder jede Familie dann im grösseren Kontext, muss dann den Weg finden, der für sie am besten passt und zu, sag ich mal, zufriedenen Babys und ausgeruhten, möglichst ausgeruhten Eltern führt.
Ja, und gell, stillen ist im Fall etwas Schönes, wenn es klappt. Mhm. Und wenn es dann mit so vielen Komplikationen verbunden ist und weißt, auch Entbehrungen. Jetzt machen wir doch noch ein kleines Fässchen auf.
Ein kleines machen wir, ja.
Ein ganz kleines, weil ich finde das so wichtig, dass die Frauen sich nicht wegen dem unter Druck setzen, weil das tut auch wieder Fütterungssituation einen gewissen Druck aussetzen. Ja. Und das spürt das Kind eben auch. Und das werden wir dann später auch nochmal mit reinbringen. Darum sagen wir es auch jetzt. Darf das kleine Fässchen aufgehen. Es soll eine entspannte Situation sein. Das Füttern vom Kind. Sei das jetzt an der Flasche oder sei das an der Brust.
Und
da ist eben auch noch wichtig, damit das überhaupt entspannt kann sein, kommt es eben auch auf die Ausdauer und Kraft vom Baby drauf an.
Mhm.
Und da tue ich jetzt gerade mal ansprechen, schwierig ist da bei Frühgeborenen oder bei kranken Säuglingen, die geschwächt sind. Die haben einfach die Ausdauer nicht, die Kraft nicht, um einen ganzen Schoppen zu trinken oder eine ganze Mahlzeit an der Brust zu trinken.
Mhm.
Und da ist dann auch wichtig, eine Positionierung von einem Säugling, einerseits vom Kind selber, aber auch von der Bezugsperson. Es ist wichtig, dass das Kind einerseits sich an Bezugsperson kann ankuscheln kann. Aber es muss auch wichtig sein, dass keine Verschluckgefahr besteht. Seitenlage ist hier die Position der Wahl. Und wenn es im Arm ist, dann gerne mit erhöhter Kopfposition. Und hier dann auch wieder, dass Bezugsperson gut gelagert ist. Mit Küssis zum Beispiel, dass auch hier wieder eine entspannte Arm- und Schulterhaltung ist. Da bin ich als Physio sehr bedacht drauf. Und das sind Situationen, wo eine Entspannung bringen. Wenn ich entspannt sitze, wenn ich entspannt gelagert bin, dann ist das auch so ein harmonisches Bild und dann dürfen auch die rosa-rote Brille aufsetzen und dann ist das genauso schön, wie sich das alle vorstellen.
Ich habe eine Frage, aber eben, da redest du jetzt eher von Säuglingen oder Frühgeborenen, wo halt ein bisschen Komplikationen dabei sind, oder so. Du redest eher so ein bisschen von der Anfangsphase, weil ich meine, nachher ist es ja dann schon auch so, dass wenn der Säugling ein paar Monate alt ist, dass man dann auch mal draußen ist, oder? Und dann hat man ja nicht immer Küsse dabei, oder? Dann ist es ja auch entspannt. Aber du redest hauptsächlich von der Anfangsphase, oder? Wo man so Vertrauen auch muss aufbauen und eben
die
Bindung so intensivieren. Nachher wird man ja dann schon ein bisschen flexibler, oder?
Es hat, wie du sagst, es hat sehr viel mit der Anfangsphase zu tun, wenn sie noch so klein sind und nicht so eine gute Kopfkontrolle haben und eben sich, wir nennen das auch Adaptation an die Umwelt da. Und dann später mit der Reifung von der Motorik ist auch die Kopfkontrolle besser, die Kraft ist auch da, die Koordination ist da und dann kannst du eigentlich dem Kind überall den Schoppen geben oder gefühlt überall die Brust und auch in verschiedenen Positionen.
Oh, da habe ich auch schon,
Wissen wir beide Geschichten davon.
Ja, schon Auto gestillt, natürlich stehend. Aber
Jetzt, wo du Autos sagst, das nehme ich auch gerade als Beispiel. Wir sind die ersten Ferien auf Italien gefahren und dann sind wir auf so einer Serpentinenstrasse gewesen, und dann ist ein Baby wach geworden und das zweite Baby wach geworden. Ich bin vorne gesessen und die zwei haben so gebrüllt. Und ich konnte nicht weg können. Mhm. Ja, ich kann halt nicht meine Pause nach hinten werfen und trinken einmal. Hey, mhm. Und ich weiss, wenn ich meinen Mann einfach so, weißt, so angezischt habe, fahr einfach, fahr. Und mir ist die Milch ausgelaufen.
Mein ganzes
Shirt war nass gewesen. Und auch bei der nächsten Möglichkeit, die er hätte rechts rausfahren konnte, bin ich hinten in die Mitte gesessen und habe einfach beide Kinder dann gestillt gleichzeitig. Und ich habe das so schrecklich gefunden, weißt du.
Hey, ich bin mal, ja, kann ich voll mitfühlen. Ich bin mal mit, wenn man die Kleinsten hatten, die Grossen so lange nicht gestillt, aber mit den Kleinen im Stau gestanden. Auch geil, oder? Eine halbe Stunde. Und du so, aber weißt du, immer so im Rollverkehr, oder? So, nicht, dass du einfach kannst aussteigen und rasch stillen. So, ja, und sie hat Hunger gehabt. Ju, aber hey, wieder zurück. Das sind dann so, ja, das, aber das sind auch die Herausforderungen. Und, ja.
Ja, das sind genau die Situationen.
Das macht Stress dann für Mütter und, total. Und Väter auch. Aber also für alle gibt es dann Stress, wenn man den Kindern ihren Bedürfnissen nicht kann gerecht werden in dem Moment. Ja. Aber auch da wieder, gell, sie überleben es. Nachher lacht man darüber, ein paar Jahre später. Im so Moment ist es nicht lustig.
Genau. Also falls irgendjemand da draußen schon mal in die Situation gekommen ist, ein Kind überlebt ihr auch und Mom gilt, geht auch vorbei.
Ja, also das ist ja dann wirklich etwas Kurzfristiges. Ich meine, das
genau. Aber ich denke, weißt du, dass vorher ansprechen wegen Stille, oder wenn du ein Kind hast, das so brüllt und Hunger hat und sich windet und das klappt nicht, darum wollte ich das vorher das Fässchen aufmachen, hey, dann musst du es im Fall nicht machen. Dann mach allen einen Gefallen und dann darf das Kind am Shoppen trinken.
Ja, da finde ich auch noch wichtig zu ergänzen bei den Familien mit mehreren Kindern oder mit den Mehrlingsmüttern. Ich meine, das haben wir ja auch immer wieder Thema so in den Gruppen, oder ich habe auch Leute in der Beratung, wo immer wieder der Anspruch so hoch ist und der Wunsch, irgendwie auch Zwillinge oder Drillinge sogar können voll zu stillen. Und dann sage ich, ja, hey, die Bandbreite ist da riesig, ja, das gibt es. Ich kenne Drillingseltern, die ihre Kinder gestillt haben. Habe ich auch, aber auch noch mit Milch und dazu, oder? Aber die, die es voll gestillt haben. Aber wenn du dann schaust, dann sind die Bedingungen rundum einfach anders. Dann ist das zum Beispiel, eben das ist das eher in Deutschland, wo der Vater auch noch irgendwie ein Jahr ältere Zeit genommen hat und beide heißen, also dann geht es nur ums Stillen, oder? Dann bei Zwilling oder Drilling, je nachdem. Oder du hast einfach wirklich einen super Start gehabt. Und also, es ist von so vielen Bedingungen abhängig. Und ich sage einfach immer, es ist wirklich wichtiger, letztlich eine entspannte Mutter zu haben, ob mit Brust oder mit Flaschen füttern. Es nützt nichts, wenn die Mami irgendwie total ausbrennt und erschöpft ist, aber dafür die Kinder irgendwie voll gestillt sind. Also es muss einfach situativ auf die Lebensumstände, auf die Unterstützung, die man noch hat, muss es irgendwie stimmen. Dass da einfach nicht so ein Stress dabei ist. Weil das ist ja auch eben etwas, wo bleibend prägt.
Ja,
wenn Essen immer so ein Stress ist.
Und der nächste Stress kommt ja dann, wenn die Kinder mobiler werden und es dann auch vom Alter her zur Beikosteinführung kommt. Da finde ich noch wichtig, auf die Beikostreifezeichen zu achten und da ist die Kopfkontrolle wichtig. Und zwar nicht, wenn du das Kind heben, ob es den Kopf heben kann, weil wenn du es senkrecht halten, dann ist allein von der Schwerkraft das ziemlich einfach. Sondern ob das Kind in die Bauchlage den Kopf kann halten und nach links und rechts schauen. Und da finde ich auch noch wichtig, dass es den Handstütz kann. Der Handwurzelstütz nennen wir das sogar. Warum ist das wichtig? Weil es dann auch eine gewisse motorische Fähigkeit erlangt hat. Es hat auch eine Kraft, also die Muskeln haben eine Kraft, um die Wirbelsäule und den Kopf auch aufrecht halten. Und das brauche ich, wenn ich im Sitzen esse. Mhm. Dann ist auch die ganze Verschluckungsgefahr weniger. Das ist ja die grosse Angst. Oder wenn du dann dem Kind etwas anderes als Milch gibst, da sind wir alle durchgegangen, oder? Kann es mein Kind schlucken, tut es nicht verschlucken, wie reagiere ich und so weiter und so fort. Und ich drücke da auch ein Auge zu, dass für eine Fütterungssituation, dass dann ein Kind, das noch nicht frei sitzen kann, dann auch in einen Sitz passiv gesetzt wird, sei das in einem Hochstuhl oder sei das auf dem Schoß, wobei ich ehrlich gesagt auf dem Schoß bevorzuge, weil die Hände der Bezugsperson sich perfekt an das Kind anpassen und auch stützen, im Gegensatz von einem Möbelstück. Mhm. Genau. Aber da auch wieder Ausnahmesituationen, wie wenn du halt mehrere Kinder im gleichen Alter hast oder wenn du allgemein schon sehr viele Kinder hast. Wenn du drei Kinder unter drei hast, bist du froh, wenn du zwei Hände hast zur Verfügung, weil die sind eigentlich schon fünf zu wenig. Darum sage ich drücke dir ein Auge zu, wenn das Kind jetzt noch nicht frei sitzen kann, aber ich möchte, dass die Breikostreifenzeichen, dass die da sind, dass das Kind eine Reifung hat. Es hat ja auch mit Hirnreifung zu, mit motorischer Reifung zu tun, genau.
Ja, also ich fühle da voll mit. Ich glaube, da muss man ja dann auch irgendwie einen Weg finden, der halt der Realität entspricht, oder? Da gibt es ja dann auch noch eben das Baby-Led-Weaning, wo man da eher die stückigen Sachen hat und selber probieren oder den Brei. Und wenn ich jetzt gerade überlege, wie es bei mir war mit dem Drilling, also erstens mal, als ich angefangen habe, bin ich in diesen Fütterungssituationen nie allein gewesen, aber also auf dem Schluss hatte ich sie auch nicht gehabt, weil es einfach nicht möglich gewesen. Also ich hatte die haben so einen Sitz gehabt, wo aber weißt, wo sie wirklich können noch, wo sie noch gestützt hat genug. Und ich denke, aber eben, sie haben dafür Brei gehabt, dann ist ja die Gefahr vom Verschlucken, weil das ist ja dann auch das ist ja wirklich dann weich und flüssig. Das war jetzt irgendwie unser Weg, der dann für uns gegangen hat. Oder? Ich sage jetzt aber zum Beispiel eben das Stückige, sie selber irgendwelche Stücke aussuchen, das hätte ich mich jetzt nie getraut. Sie haben es aber auch nicht Interesse gehabt. Also von dem her. Und eben, ich musste das Zweite sein, sonst hätte ich es nicht können managen.
Du sagst etwas ganz wichtig wegen der Konsistenz. Mhm. Weißt du, wegen Stückli oder wie auch immer. Das ist im Fall echt eine Sache. Darum lache ich jetzt, weil das wird das nächste Thema. Es gibt Kinder, die gewisse Sachen im Maul nicht so gerne haben, sei das Konsistenz, sei das die Farbe im Fall auch, oder sei das der Geschmack sowieso. Und die Kombination von der Farbe mit dem Geschmack gibt dann auch wieder gewisse Aversionen. Das Baby-Led Weaning ist für mich auch ein Begriffen, und zwar wirklich das Wort Begriff auseinandergenommen. Ich begreife und ich tue es auch verstehen. Also es ist auch eine kognitive Leistung, die da im Gang ist. Und das Kind tut, ich sage jetzt mal, in unserem Erwachsenen-Denken und Jargon ist das Matschen und Zerdrücken. Aber rein sensomotorisch und sensorisch ist das ein Feuerwerk. Ist das so viel, was im Hirn abgeht. Und ich finde, genau dann, in dem Alter, wo sie am Lernen sitzen sind, am Lernen greifen, gezielt Hand-Augen-Koordination, das kommt dann später noch, das werde ich dann nochmal aufgreifen. Wenn es dann ums Werkzeug geht, müssen die Kinder die Erfahrung machen. Und das Abschlecken zwischen den Fingern oder wenn dann doch mal eine Mami möchte einen Löffel geben und das dann irgendwie im Maul quer steht oder über die Nase oder wo auch immer. Wir sagen dann Matschen, aber es ist ein Reifen von den Fähigkeiten von dem Kind. Die Zunge lernt sich anzupassen, es tut sich den Finger zwischendurch und wieder rein und raus. Und das ist auch wieder vorbereitend fürs Sprechen. Also Essen ist nicht nur allein eine Nahrungsaufnahme, gerade in diesem Alter, sondern es ist mit allen Sinnen wahrnehmen und wertfrei. Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, sondern das habe ich Lust, wirklich das Lustprinzip, da habe ich gern zum Dreilängen, das habe ich gern zum über den Mund wischen, das habe ich gern zum Anschauen und natürlich auch das Socializen am Tisch mit den Eltern oder mit Geschwistern oder dann mit der erweiterten Familie. Das Kind wird in ein soziales Gefüge eingebunden. Was ich persönlich auch noch ganz wichtig finde, ist, ich habe vorher noch das Wort gesagt über den Mund wischen, eher einem Kind am Anfang von dieser Phase nicht stören und nicht irritieren, sondern das Kind soll alles selber mal erfahren. Wenn dann, was wichtig ist, die Sättigungssignale gesehen werden, dass dann auch natürlich abputzt werden darf. Das gibt auch wieder ein Signal und ein Ritual vom Ende vom Essen. Meine Kinder haben gewusst, wenn der Lumpenführer kommt bei Mami, dann ist jetzt fertig gegessen und dann ist Putzen angesagt. Und das ist auch ein wichtiges Ritual, dass ich gewusst habe, jetzt die Hände rausstrecken und die Hände werden putzt und einmal das Maul putzt. Und das ist aber auch, finde ich, von Familie zu Familie und je nach Wert, den die Familie hat, werden die dann stärker oder weniger stark oder in einem anderen Ablauf ausgelebt, sage ich jetzt mal, die Hygiene am Tisch. Aber wie gesagt, rein aus kinderphysiotherapeutischer Sicht würde ich das als sensomotorische Reifung und Entwicklung und Exploration bezeichnen. Und als Erwachsene, so wie mein Mann das auch immer gesagt hat, du lässt sie sauen.
Ja, da sind die Schmerzgrenzen ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, man muss ein bisschen schauen, wie man das wahrnimmt und wo als der Übergang dann, eben, du sagst explorieren, oder wo es dann eben wirklich ein Sauen wird. Und das ist ja auch ein bisschen altersabhängig. Ich meine, jetzt sind wir ja gerade im Übergang vom Babyalter, eben, wo jetzt der erste Kontakt stattfindet mit, ich sage jetzt mal, festerem Essen. Genau. Zum Kleinkindalter. Und ich meine, viele Kinder haben im Fall auch lang. Also meine sind, eben, die haben zwar den flüssigen Brei, haben es meilen, aber so mit wirklich festem Essen sind unsere alle eigentlich, auch der Einling, eher langsamer gewesen. Also auch da wieder, es ist unterschiedlich.
Ja, und genau.
Wenn das Interesse wirklich besteht, oder ich sage jetzt mal auch die Neugier oder das Trauen, dann das auszuprobieren. Und ich finde, Babyalter explorieren und dann Kleinkindalter, ich meine, von einem, ich sage jetzt, eineinhalb oder von einem zweijährigen Sauen, da kommen dann schon noch andere Komponenten dann hinzu. Oder? Du hast, glaube ich, auch schon gesagt, wenn es dann um Nahrungsmittel verschwenden geht, oder? Und wirklich in ein Spielen übergeht, dann müssen ja die Eltern dann schon auch das Lernen unterscheiden.
Bin ich ganz
also man kann mit Knetfigürchen bauen, aber das muss jetzt nicht unbedingt mit Herdöpfelstock passieren, oder? Nicht was. Kann man auch, oder?
Du sagst im Fall noch etwas ganz Wichtiges, genau, also es ist ja noch etwas von der Ästhetik, die mitkommt. Essen darf Spass machen, Essen darf auch schön aussehen. Ich mag mich erinnern, meine Mami, apropos Herdöpfelstock, hat mir immer einen Vulkan gemacht, mit einem Vulkansee. Und du siehst mir beide lachen wieder.
Hey, meine Kinder haben im Fall nicht einmal gerne Herdöpfelstock und ich finde das schade. Ich finde Herdöpfelstock auch super. Ich finde Herdöpfelstock auch super. Also
mit beim Braten. Nächsten Essen, wo wir zwei gehen. Also Elian, jetzt haben wir es abgemacht. Beim nächsten Essen, wir gehen Herdöpfelstock essen.
Genau, mit einem Hackbraten, ist gut. Nein, ja. Ich glaube, hast du es morgen gehabt? Also ich hatte es morgen gehabt, ich sollte eigentlich nicht so hungrig sein jetzt gerade.
Ich habe noch keinen gehabt, da sind wir schon beim Thema. Aber hey, schau jetzt, wir haben hier ja unsere Erfahrungen gerade erzählt gehabt. Und da kommen wir eigentlich gerade noch richtig zum Kleinkindalter, wo sie uns ja alles nachmachen, ob wir wollen oder nicht.
Oh ja.
Da liebe ich den Spruch von Jesper Juhl, der gesagt hat, du kannst deine Kinder noch so erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Und gerade im Kleinkindalter, wo die Autonomiephase so im Dominanten ist. Und dann mit dem Essen.
Ja, und gerade dort wird es tricky. Weil für die Autonomiephase ist es ja typisch, dass man einfach so sein auslebt, die Sachen so will machen, wie man halt will, oder? Oder vielleicht auch kommen und gehen vom Esstisch, wie man will. Aber ich persönlich halte es schon für wichtig, eben aus dieser Vorbildfunktion heraus, dass es beim Essen und in der Esssituation wie andere Regeln und andere Werte gibt, als zum Beispiel in einer freien Spielsituation, wo dann eben frei ist. Es sind Herausforderungen, aber ich finde die trotzdem wie wichtig, weil du tust eigentlich in diesen Situationen auch den Grundstein für später legen. Also beispielsweise, eben, wann fängt das Essen an? Oder? Du hast vorher schön beschrieben, wie dass es bei euch ist, mit dem alle schöpfen, dann sagt man sich einen guten, oder? Dass es wie einen Anfang hat. Und dass man auch für sich als Familie definiert, wann hat die Esssituation ein Ende, oder? Oder hat sie es oft, also ab wann dürfen wir gehen? Zum Beispiel bei uns dürfen Kinder vom Tisch gehen, wenn sie fertig sind, oder? Es muss niemand, wenn jetzt jemand langsamer ist, noch ewig lang sitzen bleiben, aber wir haben gleich so eine Zeit, wo alle da sind. Das ist jetzt nicht so, dass jemand in zwei Minuten den Teller leert und dann davor springt. Oder? Aber es ist wie so ein, also das Fragen, ich bin fertig, darf ich gehen? Meine Kinder sind jetzt natürlich schon grösser, oder? Aber ich glaube, auch bei den Kleineren ist es wie wichtig, dass man einen Rahmen bietet.
Bin ich ganz bei dir. Wir haben das auch gemacht, das Ritual, am Ende. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich auch fertig benutzt habe. Ich glaube, eher fertig und später ersetzt mit satt.
Oder ich habe genug, ja.
Ja, und ich habe auch das von der unterstützten Kommunikation die Gebärde zu fertig benutzt, also mit der Hand so fast überkreuzt und dann durch sie seitwärts raus bewegt haben. Und das ist fertig. Und dann haben sie das auch schon sehr früh können sagen.
Du meinst, als Kleinkinder, wo sie selber noch nicht so sich können verbal ausdrücken können, dass sie auch mit den Händen können zeigen können. Ja, das ist noch
fertig,
schön.
Ja. Genau. Das habe ich mir abgeschaut. Von der Ergotherapeutin, die das mit meinen Kindern auch gemacht hat. Ich fand, das mache ich auch mit meinen. Und das, was du auch sagst, oder die Autonomiephase, ist so herausfordernd, weil so viele Faktoren zusammenkommen. Und halt dann auch Konflikt und schwierige Situationen.
Oder? Ja, da ist so wieder wichtig, dass man klar ist. Oder? Und je früher und je konsistenter, also das heisst, dass man dabei bleibt, man ein Ritual und einen Rahmen einführt, umso mehr wird das auch unbewusst einfach von den Kindern auch so angenommen. Also wenn jetzt jede Esssituation irgendwie völlig chaotisch ist und jeder kann machen, was er will, und das läuft dann irgendwie über eine längere Zeit so, und dann ist das Kind plötzlich 3 und dann erwarten wir vom Kind, dass es jetzt kann, in Anführungs- und Schlusszeichen, anständig am Tisch sitzen und vorher hat es alles dürfen machen. Das ist dann natürlich auch schwierig, weil dann hat es ja schon eine Gewöhnung gehabt und nicht die Routinen oder die Rituale mitbekommen. Also deswegen finde ich es wichtig, dass man so früh wie möglich die Eltern sich über ihre Werte und das, was ihnen am Esstisch wichtig ist, so ein bisschen bewusst werden. Und dann das aber auch spielerisch einführt, oder? Die Kinder auch da mit einbeziehen. Eben, das ist ja dann Geschmackssache, oder? Ob man mit einem Lied starten will, oder einfach mit guten Wünschen, oder? Wie man den Start, also wie man die Situation möchte gestalten.
Das erinnert mich an ein Ritual, das wir auch hatten, ganz am Anfang, wo sie vielleicht so 2, 2,5 waren und die Spruchentwicklung mehr und mehr Fortschritt gemacht hat und sie mehr Wörter können. Da haben wir uns an der Hand gehabt und haben ein Lied gesungen dazu und haben uns einen guten gewünscht. Und das war für sie auch so ganz klar gewesen, wenn wir essen, dann geben wir uns die Hand. Und auch in der Kita haben sie das gemacht. Und dann, ob wir in einem Restaurant waren oder bei meinen Eltern oder bei meinen Schwiegereltern, sie haben von sich aus immer die Hände ausgestreckt und sich gehabt. Und das zeigt einfach, wie sehr Kinder auch eben Vorbild und das Ritual immer wieder die gleichen Abläufe auch brauchen. Und da kommt eben auch wieder die Krux vom Kleinkindalter. Sie wenden auch, dass immer alles genau gleich ist.
Ja, aber man hilft sich ja letztlich eben, wenn man das in der Familie so Sachen einführt, oder? Dann hilft man sich ja auch. Und es gibt den Kindern einfach die Orientierung und das Autonomie ist eben, das vergisst man manchmal, Autonomie ist nicht nur selber wollen machen, sondern Autonomie ist eben auch Orientierung, weil ich habe eigentlich so viele Möglichkeiten, aber an was soll ich mich jetzt orientieren? Und ich glaube daran, dass man eben mit gutem Ritual auch ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, oder? Dann wird das auch mit dem Ritual ein Ort von der Ruhe und man kennt das. Und nachher ist wieder freies Spiel und nachher ist wieder etwas anderes. Aber da kommen wir, glaube ich, schon auch zu etwas, wo doch viele Eltern damit kämpfen, dass ich immer wieder höre, sind ja auch die Sachen wie das Kind fängt dann an, den Löffel abschmeißen oder sonst irgendetwas abrühren. Und bei mehreren Kindern gibt es dann noch so, das eine macht es und das andere macht es dann auch noch. Oder? Und dann entstehen so Situationen, ja, wo dann halt eigentlich das Essen nicht mehr im Vordergrund steht. Kennst du das auch?
Ja, natürlich kenne ich das auch. Ach, ich habe so viel Nerven gebraucht mit dieser Phase von dem.
Ja, aber du hast das, glaube ich...
Siehst du, ich muss gerade wieder durchschnaufen, siehst du? Es hat mich zum Wahnsinn getrieben, wirklich, das Abschmeißen. Und dann hat man auch hier wieder ein Kränzchen bin an meine liebe Kollegin, Ergotherapeutin, die ich damals zusammen geschafft habe. Und dann hat sie mir gesagt, Karin, mach eine Restface, zeige keine Reaktion.
Ja, das musst du vielleicht auch erklären, das Stillface, Restface, ja.
Ja, genau, dass ich einen neutralen Gesichtsausdruck hatte. Und dann habe ich den Löffel genommen und habe ihn angelegt und habe mich hinten nicht angeschaut. Und durch das habe ich meinem Kind weder Freude noch Trauer noch Wut gezeigt, sondern eigentlich eine neutrale Reaktion darauf. Und dann war das auch nicht mehr so spannend gewesen. Das sage ich auch den Eltern, wenn sie anfangen, einen Säugling zu haben, der eben mit der Beikost anfängt und anfängt zu sitzen. Und sagen wirklich, sie, wenn sie dann ihr Kind etwas abschmeißen, sie sagen völlig freudig mit hochgezogenen Augenbrauen, mit großen Augen, ein großes Lachen, oh, ist dir abgegeben, oh je, yeah, schau mal, da hast du es wieder. Und dann denkt sich das Kind, hey, ja genau, dann denkt sich, hey, boah, schau mal, die freut sich, dann, du, das mache ich gerade nochmal. Und schmeißt es wieder ab.
Ja, darf ich Klammern aufmachen? Zu dem.
Ja, unbedingt.
Also, finde ich super. Also, ich meine, das bezieht sich ja nicht nur auf Essenssituationen. Einfach als Klammer auf, das geht ja in ganz vielen Situationen so. Und da haben wir ja, glaube ich, in einer vorigen Folge auch schon drüber geredet, oder? Wenn man Nein sagt zu etwas oder ein Verhalten nicht möchte und nicht möchte verstärken, dann dürfen wir nicht freudig reagieren. Ja, dann sagt man Nein oder sagt gar nichts, gibt es zurück, tut es auf die Seite. Aber man muss sich entsprechend verhalten, wie man handelt. Mhm. Weil sonst ist es für das Kind nicht klar. Das Kind findet dann, yes, Mami findet das cool und macht es gerade nochmal. Und die Schwester und der Bruder machen auch noch mit.
Ja, weil du zeigst ja Freude. Also du musst dich dessen bewusst sein, ein kleines Kind lernt ja erst die sozialen Gefüge kennen. Und es sieht dann, die freut sich. Und ich meine, spätestens beim fünften Mal freust du dich nämlich nicht mehr. Und dann machst du auch entsprechend kein Gesicht mehr, was sich freut. Genau. Und das Kind denkt sich, oh nein, die Arme, die hat es nicht verstanden. Ich mache es nochmal, damit sie sich freuen kann. Und dann machst du verärgertes Gesicht und das verunsichert das Kind.
Das Kind kommt nicht mehr raus.
Es kommt überhaupt nicht mehr raus, genau. Und wie du sagst, das ist nicht nur jetzt der Löffel, wo abgeschmissen wird, sondern wie du auch sagst, ja, du meinst Nein und sagst Ja, oder du meinst Ja und sagst Nein. Und das ist verwirrend fürs Kind. Und das ist das, was wir zwei immer wieder sagen, klar sein. Aber du musst dir eben auch bewusst sein, was du sagst und was du machst, dass das auch im Einklang ist. Und von da kommt ja auch die Authentizität, die du dann hast, dass du echt bist. Aber wenn wir da schon beim Löffel sind, ich nenne das jetzt mal generell als Werkzeug.
Ja.
Also im Kleinkindalter kommt jetzt auch mit der motorischen Reife immer mehr und mehr Einsatz von Werkzeugen. Löffel am Anfang und später mal eine Gabel und nochmal später ein Messer. Auch die Handkoordination wird feiner. Zum Beispiel das Kind kann im Hochstuhl sein und dann selber mal hantieren. Es kann aber auch noch später, wenn es dann schon kann, sicher stehen und laufen, in einem Learning Tower und dann wären zum Beispiel auch Aufgaben, die es darf übernehmen mit Kochen. Und natürlich auch hier unbedingt Achtung, Respekt vor dem Essen. Es ist kein Thema von Sauen oder Food Waste gemeint, das wollen wir nicht unterstützen, das haben wir auch erwähnt. Aber das mit Einbeziehen von einem Kleinkind beim Kochen ist gerade in diesem Alter so wichtig. Das Kennenlernen von den Nahrungsmitteln, Verwenden von Werkzeugen und Geräten, Einbeziehen von allen Sinnen. Ich meine, der Geruchssinn ist der älteste Sinn, den wir haben, oder? Und das tut im Hirn, ist ja das ganz weit hinten, im alten Teil vom Hirn, und das tut ja auch wieder Gefühl hervorrufen und die Selbstwirksamkeit vom Kind wird gefördert und die Gemeinschaft wird gefördert. Und da sind so viele Prozesse, die im Hirn gleichzeitig ablaufen. All das führt zu einer Hirnreifung. Und darum verstand ich auch, dass die Kleinkinder mit der Autonomiephase, dass das so viele Eindrücke sind. Es ist Geruch, es ist Tastsinn, es ist Sehen, es ist Schmecken, es ist alles zusammen.
Also und die ganze Selbstkompetenz entwickeln, Selbstwirksamkeit, merken, was macht mein Handeln, zu was führt das, eigene Fähigkeiten explorieren und kennenlernen. Ja.
Und es kann so viel mehr als nur auf ein Knöpfchen drücken und dann sagen, weil mein Kind kann Kaffee machen bei der Kaffeemaschine.
Machen Sie aber gern, machen Sie gern.
Das machen Sie gern. Es macht das Grüße der Aktion Reaktion.
Und die Mami ist dann absolut glücklich, wenn sie ihren Kaffee bekommt. Nein, Scherz, ich habe gerne Kaffee.
Genau, du bist die Kaffeetrinkerin von uns beiden. Aber weißt du, genau. Es ist auch das, was du ja auch gesagt hast, mit dem Einbeziehen von dem Kind und dass das ja auch normal ist und die Leitplanken geben. Autonomie heisst ja nicht nur alles selber machen, sondern auch gewisse Rituale können machen. Oder? Mhm. Aber das Schwierige ist ja dann da, wenn da eine Störung drin ist, wenn sich da das Kind nicht so kann entfalten oder auch die Möglichkeit nicht gegeben ist, weil es vielleicht auch einen schwierigen Start gehabt hat.
Ja.
Oder eben eine Aversion oder gegen gewisse Farben oder Konsistenzen oder Geschmäcker.
Du meinst, Kind, denen es auch schwerfällt, irgendwie neue Sachen auszuprobieren oder neue Nahrungsmittel kennenzulernen, gell?
Ja, genau.
Also die, man nennt es ja, heute ist das ja verbreitet, der Begriff Picky Eaters. So die Kinder, die einfach nicht möchten, sage ich jetzt mal, neue Nahrungsmittel probieren oder eben auch nicht können.
Ja.
Man redet ja immer so von der Vorbildfunktion, aber es ist einfach eine Tatsache, dass nicht alle Kinder gleich viel nachmachen an ihren Eltern. Also es gibt Eltern, die leben sehr wohl ein gesundes Essverhalten vor, aber bei den Kindern kommt das einfach nicht so an. Und dann gibt es wieder die Kinder, die mit zwei schon Sushi und Couscous und was weiß ich nicht was alles essen, oder? Und ich jetzt, man hört es vielleicht schon an meiner Wortwahl an, meine Kinder definitiv nicht da dazu gehört haben, die nicht so explorationsfreudig sind, die eher zurückhaltend sind. Und da gibt es eben unterschiedliche Ursachen, warum das Kind in der Nahrungsmittelauswahl zum Teil begrenzt sind. Und es gibt ja auch so eine Phase, ich bin nicht ganz sicher, welches Alter, aber ich glaube so ab dem Alter von etwa 4, 5, da gibt es ja nochmal so eine Phase, wo ganz, ganz viele Kinder wieder so einen Rückschritt machen und wieder Sachen manchmal nicht mehr essen, die sie schon vorher schon gegessen haben. Also das ist so eine altersmäßig normale Phase, die auch mit der Autonomie etwas zu tun hat. Und ich glaube, es ist eben auch die Autonomiephase an sich. Es gibt wirklich die Kinder, die einfach ein sehr, sehr starkes Autonomiebedürfnis haben und einfach auch nicht wollen probieren, wo das nicht wollen, wie eine Art ein Abgrenzungsversuch ist. Im Sinne von, du willst das, aber ich will das nicht. Und je mehr als die Eltern es wollen, dazu motivieren, zu probieren, kannst du es eigentlich wie gerade vergessen. Das, glaube ich, ist auch so ein bisschen, so eine Typfrage. Und das ist nicht bei allen Kindern natürlich so. Und gerade bei diesen Themen kann es wirklich helfen, dass man das Kind möglichst mit einbezieht. Oder dass man in der Zubereitung es mitmachen lässt, dass es dann einfach, wenn es mal etwas am Backen ist, einfach mal per Zufall etwas abschleckt und dann eigentlich merkt, hey, das ist doch ganz gut. Oder dass man da auch vielleicht mit einem Menüplan arbeitet, wo man auch sagt, hey, du darfst dir ein oder zwei Sachen pro Woche wünschen, die wirklich die sind und auch bei den anderen Du einfach mitprobieren, dass man da einen Rahmen vorgeht, aber auch mit Gestaltungsspielraum fürs Kind. Also die Autonomiephase, die natürlich mit der Phase vom neuen Lebensmittel kennenlernen zusammenkommt, das ist etwas, wo das Ganze kann erschweren. Da sind wir eher so ein bisschen bei dem, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, eben nicht wollen. Und es gibt ja aber auch es nicht können probieren. Und wenn ich jetzt bei meinen Kindern überlege, dann habe ich auch so ein bisschen beides, wo ich bei jemandem wirklich einfach sehr stark merke, es ist das Wählen. Und bei einem anderen Kind, es ist wirklich das Nicht-Können. Ich habe immer wirklich eine Zurückhaltung wahrgenommen von dem einen Kind. Und zwar nicht im Sinne von, eben ich will nicht, ich will lieber das, sondern wirklich einfach so ein Misstrauen, eine gewisse Skepsis. Meine Drillinge, die sind ja auch ein bisschen früher auf die Welt gekommen und da hast du mir auch mal etwas sehr, sehr Spannendes erzählt oder wo wir auch mal darüber geredet haben. Und mir ist es schon bewusst gewesen, sie ist auch die, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also sie hat keine gravierenden Schwierigkeiten gehabt, aber wenn Kinder halt früh kommen, sind sie halt häufig noch sondiert und sie ist wirklich schon immer einfach die feinste und die schlängste gewesen und die, die einfach wie am wenigsten gegessen hat. Und sie haben auch am Anfang eine Sondenernährung gehabt. Und das habe ich auch spannend gefunden, als wir uns das über das austauscht haben. Es wäre vielleicht spannend, ich glaube, es gibt einige Eltern, die ja, vielleicht auch mit Situationen zu kämpfen hatten, bei den Säuglingen oder Frühgeborenen haben, wo das noch interessieren könnte, was da passieren kann, wenn ein Kind eben vielleicht eine Sonde gehabt hat oder eine Unterstützung oder eine frühe Fütterungsstörung war. Kannst du da noch ein bisschen ausführen, Karin?
Ja, also es gibt so eine Hypersensibilität im Mundbereich, die man kennt von sondierten Kindern, die sehr lange Sonde hatten, dass sie gewisse Konsistenzen oder überhaupt etwas im Mundraum zu haben, nicht gern haben, manchmal sogar ihre eigenen Finger nicht gern haben. Manchmal ist der Würgereflex noch sehr weit vorne, also dann kann auch nur die Berührung von der Zunge schon einen Würgereflex auslösen, einen Zungenstoß und dann ist es natürlich sehr schwierig, so Nahrung aufzunehmen. Es gibt zum Beispiel auch im Rahmen von der Sondenentwöhnung Früherzieherinnen, die so ein Eat-Play-Picknick machen. Es gibt auch Psychologen, die sich auf das spezialisiert haben und mit den Eltern zusammen das erarbeiten. Und ich finde es hier noch ganz wichtig, dass die Eltern nicht zu lange zuschauen und zuwarten, sondern dass sie sich wirklich die Hilfe gehen holen, beim Kinderarzt anfragen und dann so für die ganze Familie eine Entlastung können bringen.
Ja, der Druck ist natürlich enorm. Also, ich meine, bei uns ist es in Anführungs- und Schlusszeichen harmlos gewesen, aber ich kenne den Druck selber auch, wenn ich denke, ach Kind, ist doch ein bisschen mehr, es ist doch fein, du musst doch probieren. Oder einfach so der Wunsch, dass sie das mehr kann geniessen und einfach eine gewisse Zurückhaltung aber bei ihr gemerkt haben. Und ich weiss, es gibt, wie du jetzt beschrieben hast, es gibt natürlich Kinder, wo das noch viel drastischer ist oder wo da wirklich auch ein Gewichtsproblem rum ist. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich dann da Fachpersonen, Kinderarzt oder dann wahrscheinlich auch über Kinderspitäler, wo es ja dann noch mehr therapeutisches Personal hat, dass man dann dort sich Unterstützung holt, ja, dass das Essen langsam darf zu einem Genuss werden oder einfach ein bisschen ja, unbelasteter darf werden für alle. Mhm. Wir haben ja vorher immer wieder über Ritual und Regeln am Esstisch geredet und etwas ganz Wichtiges finde ich auch eine gewisse Struktur, also mit festen Essenszeiten. Und ich weiss, es gibt da heutzutage auch wieder Tendenzen, wo man sagt, ja, Kinder können alle selber bestimmen, wenn sie essen. Und da bin ich nicht ganz einig damit. Und zwar muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Also es ist natürlich auch mal altersabhängig, oder? Und die Eltern müssen natürlich darauf eingehen und schauen, dass das Kind, fester Mahlzeit zu der nächsten Mahlzeit eben auch irgendwie können satt bleiben. Also da muss man natürlich auch das Angebot entsprechend gestalten. Aber es ist schon wichtig, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit hat im Essen und auch isst, bis man satt ist. Das Kind auch so ein Sättigungsgefühl kennenlernt und nicht in ein Dauersnacken reinkommt, oder? Und haben wir vorher davon gehabt, oder vom Tisch rennen, nicht fertig essen, weiterspielen, weil alles andere spannender ist. Da sind wir wieder bei diesen Rahmenbedingungen. Aber es geht wirklich auch ums grosse Ganze, um das sich wirklich genussvoll auf eine Mahlzeit einladen, dann ist die abgeschlossen. Man hat genug Energie, um nach der sonst seinen Tag zu bestreiten, um für die Kinder zum Spielen und Springen und Machen. Und natürlich gibt es ja auch Snacks und das 9 und das 4 dazwischen. Aber so, dass man eigentlich wieder dann zu einer nächsten Hauptmahlzeit eigentlich gedreht ist. Und Das ist auch etwas, das viel mit Gewohnheit zu tun hat und das fängt so früh an. Oder auch die Erwachsenen, die dann eigentlich immer snacken müssen, jedes Mal, wenn gerade sonst nichts los ist oder es einem gerade langweilig ist. Das ist der Bezug von Essverhalten und Emotionsregulation.
Mhm, das ist einen sehr wichtigen Punkt ansprechen.
Mhm. Ich muss so schmunzeln, ich erinnere mich an ein Beispiel, wo meine Kinder vielleicht, meine drei Grossen, vielleicht so gegen die drei oder so gewesen sind. Und dann haben wir zu Mittag gehabt und nachher sind wir vielleicht in der Stadt unterwegs gewesen oder wir haben sonst irgendeinen Ausflug gemacht. Und wirklich eine halbe Stunde, nachdem wir eigentlich los sind und wir haben vorher gerade gegessen gehabt und sind alle gut und normal gegessen, hat es geheißen, ich habe Hunger. Und ich habe auch Hunger. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nein, ihr könnt nicht Hunger haben. Das ist schlicht nicht möglich. Ich kenne euch, was ihr esst und ja, man hat vielleicht noch, eben Lust ist dann nochmal wieder ein anderes Thema, aber Hunger ist es nicht. Ihr seid eigentlich gesättigt. Und ich habe das so spannend gefunden. Und ich finde es halt wie wichtig, dass die Eltern auch lernen, herzuschauen, was ist es denn? Und auf meine Kinder bezogen ist es in dem Moment wirklich einfach gewesen, hey, jetzt sind wir da unterwegs und es sind so viele Eindrücke, es sind wirklich so viele Reize, die reinkommen. Und ja, Essen hat ja etwas Regulierendes. Wir haben vorher ganz am Anfang über den Sug oder einfach über den oralen Reflex geredet, oder dass es auch etwas Beruhigendes hat. Also ja, Essen ist Genuss, Essen ist beruhigend. Und ich habe aber gesehen, meine Kinder die sind jetzt vielleicht ein bisschen überreizt von der Umwelt. Und dann suchen sie wie nachher eine Beruhigung. Und sie haben irgendwie automatisch connected, ja, wenn ich esse, dann beruhigt mich das. Ja. Aber satt sind sie eigentlich gewesen, das habe ich gewusst. Und dann ist es meine Aufgabe als Mutter zu sehen, ist es wirklich Hunger? Oder wäre das jetzt mit dem Essen wie eine Ersatzbefriedigung, sage ich mal, um so dann vielleicht zu vielen Reiz können entgegenwirken und mich abholen? Oder ist es nicht vielleicht viel wichtiger, dass ich jetzt merke, okay, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel, jetzt gehen wir vielleicht an einen ruhigeren Ort oder ziehen uns ein bisschen zurück? Also an diesem Beispiel ist mir wie bewusst worden, dass die Verbindung zwischen Essen und Emotionen, wie wichtig das hier kann sein und wie früh dass das halt auch schon einsetzt, was eigentlich unsere Gewohnheiten dann sind und auch später sind im Leben. Also eine andere Gewohnheit, zum Beispiel, wo mir jetzt wichtig ist, ist, dass meine Kinder nicht im Laufen essen, oder? Also, dass man nicht in den Zoo gehen und gleichzeitig rumlaufen und noch irgendwie Chips futtern, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was wir gerade machen. Und das finde ich auch generell hinsichtlich der komplexen Welt, in der wir heute leben, wo wir viel zu viel an Reizen haben, finde ich wichtig, dass man so ein bisschen eins nach dem anderen macht. Oder? Mhm. Dann sind wir im Zoo, dann schauen wir Tiere an, sind wir vom Spielplatz, dann spielen wir. Aber zum Essen sitzen wir auch ab und tun bewusst essen und das geniessen und eins nach dem anderen machen. Und ich glaube, du hast mal eins noch von einem Beispiel erzählt, irgendwie auch von den Tablets, oder? In den Esssituationen am Esstisch, oder? Das sieht man ja auch häufig. Mhm. Und hey, ich meine, wir haben es auch schon gemacht in einer Notsituation. Ja, aber Notsituation heisst zum Beispiel auf Reisen komplett übermüdete Kinder ewig lang müssen auf etwas warten. Dann ist vielleicht auch schon, kommt bei uns auch mal das Handy führen, um irgendetwas überbrücken. Aber es geht ja eben um die Gewohnheit und um das, was du immer machst. Ausnahmen gibt es, aber es geht um das, was du immer machst.
Also ich möchte dazu noch anfügen, es ist nicht so, dass wir das gelebt haben, sondern wir das beobachtet haben.
Nein, so habe ich es nicht gemeint. Aber du hast mir mal etwas dazu
ja, erzählt. Ja, und zwar wir sind auswärts gegessen und Zwilling B hat sich wahnsinnig verwundert, dass dort ein Kleinkind sitzt mit dem Tablet vorne dran und passiv von einem älteren Teil gefüttert wird, also der Löffel zum Mund geführt wird. Und das andere ältere Teil, das nicht am Füttern war, hat allein gegessen. Mit gesenktem Kopf und hat ja, geschaufelt, bös gesagt. Hat einfach allein gegessen. Und das Kind hat das Tablet gehabt und so vom Alter, das ich eingeschätzt habe, war das Kind durchaus selber fähig gewesen, den Löffel zu nehmen und sich zum Mund zu führen. Aber die Situation, wo Zwilling B auch so traurig gefunden hat, ist gesagt, die reden ja gar nicht miteinander. Mhm. Also dass man wirklich gesagt hat, Mami, die schauen sich ja nicht einmal an. Mhm. Und weißt, das ist das, wo wir ja auch angesprochen haben, dass es die gemeinsamen Mahlzeiten, dass das auch für das emotionale Klima von einer Familie wichtig ist.
Mhm. Ja, ich glaube, man muss sich einfach immer bewusst sein und immer mal wieder reflektieren, was man macht, oder? Wir wollen sicher niemand schämen, aber einfach so das Bewusstsein wecken, was es macht. Hey, ich habe auch schon gehört, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, eben dass jemand gesagt hat, ja, mein Kind isst sonst immer so wenig. Mhm. Und wenn es einfach im Fernsehen oder ins Tablet schaut, dann kriege ich mehr Essen in mein Kind rein. Und dann sage ich, ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen? Und da ist ja dann auch eine grosse Angst und eine Sorge vielleicht von dieser Mutter dahinter.
Ja, absolut.
Und das muss man ja auch ernst nehmen und aufnehmen. Aber dann nachher hat man einfach geschaut, okay, aber wie kann man das vielleicht doch anders spielerisch gestalten mit dem Essen? Eben, wo kann man das Kind vielleicht sonst mit einbeziehen, dass es mehr Lust, dass es mehr Genuss, mehr Interesse kann entwickeln?
Also nur zum Sagen, ja. Es gibt ja Kulturen, wo der Fernseher immer läuft, während dem Essen.
Ah ja, da ist
völlig dazu, oder?
Grosse Nachbarn an dem See mit drei Buchstaben.
Ja, genau. Also ich nenne das jetzt mal so generell unter den Tischmanieren. Das ist auch ein kultureller Hintergrund. Und je nach Wert von der Familie werden die einen stärker vertreten als die anderen. Und was ich als No-Go finde, finden die anderen völlig normal. Mhm. Also wenn wir jetzt Tischmanieren nochmal sagen, eben, unsere Grossen sind auf Schulreise und haben gesagt, hey Mami, es gibt Kinder in meinem Alter, die haben Gabeln in der Pfust und rülpsen und schmatzen. Und ich dann auch jetzt mit Stolz kann sagen, danke Mami, haben sie zu mir gesagt, danke, hast du uns so gut erzogen. Weil sie haben das beschämend gefunden, dass ein Gleichaltriger mit eben doch reife motorische Fähigkeiten sich unreif verhalten am Tisch.
Aber und wir müssen sagen, wir reden ja bei dir schon von Teenagern.
Ja, genau.
Also wir reden nicht von Dreijährigen, auch dass die ZuhörerInnen noch mal klar
ja,
ist. Genau.
Richtig, das ist ja dann noch.
Ja, aber die Wurzeln setzt du halt doch früh.
Ja.
Und ich glaube einfach, noch mal wiederholen, es ist wichtig, dass man sich als Eltern der Wert bewusst ist. Man darf letztlich machen, was man möchte. Ja? Also man darf schon vor dem Fernsehen essen. Aber gleichzeitig, wenn man eigentlich möchte, wenn es einem eigentlich wichtig ist, dass das Kind lernt, können gemeinsam als Familie am Tisch zu sitzen und eine Konversation zu führen, miteinander zu schwätzen, sich auszutauschen, dann ist das vielleicht nicht der beste Start.
Ja, genau.
Also das muss man einfach so ein bisschen immer mal kurzfristig und langfristig abwiegen, was ist uns da wichtig, in welche Richtung wollen wir gehen und was soll Essen bei uns in der Familie für einen Stellenwert haben. Mhm. Und es gibt Sachen, da müssen wir üben und es gibt Sachen, da muss man dem Kind wie so ein bisschen Leitplanken geben. Das Thema ist ja zum Beispiel auch immer wieder Süßigkeiten, der Zugang zu Süßigkeiten. Wie fest dürfen Kinder selber bestimmen oder selber machen. Und ich glaube, wir haben da relativ ähnliche Herangehensweise jetzt mit den Süßigkeiten. Also meine haben eigentlich wie ein Böckli in der Vorratskammer, wo sie die Sachen, die sie am liebsten überkommen, haben und eigentlich selber dürfen.
Das haben
ist
wir
das
auch.
Bei euch?
Ja, wir haben auch eine Süßigkeitsbox. Die haben wir am Anfang ein bisschen weiter oben versorgt gehabt in der Küche. Sie haben dürfen davon nehmen. Sie haben es einfach immer zuerst müssen fragen. Und wo sich das etabliert hat und auch eine gewisse Impulskontrolle da war, haben wir die Box auch wieder runtergebracht, dass sie dann auch wirklich freien Zugang hatten. Aber sie haben wirklich immer zuerst gefragt. Und ich habe prinzipiell auch ja gesagt. Ausnahme war, und das war auch wieder bei uns Ritual gewesen, und das war bei uns die Regel gewesen, kurz vor dem Essen gibt es keine Süßigkeiten.
Ja.
Und spätestens, das checken ja Kinder auch, wenn eins von uns Eltern in der Küche gestanden ist und gekocht hat, dann haben sie gewusst, jetzt müssen sie nicht noch fragen, ob sie an die Box dürfen, die in der Küche ist. Also,
ja.
Das ist dann auch nochmal klar gewesen.
auch sehr ähnlich. Und ist bei uns dann letztlich auch gar nie entstanden. Es ist gar nie mehr jemand auf die Idee gekommen. Also wenn du halt auch die Möglichkeit gibst, zum Ja sagen und ihnen auch Ja sagst, dann haben die Neins, dann sind dann irgendwie auch automatisch klarer oder brauchen gar nicht so viel Bestärkung. Aber was bei uns noch wichtig ist, ist, bei uns hat jedes Kind eine einzelne Box in diesem Sinn. Ja, weißt
du, nein, das ist so.
Ich meine, sie... Ja.
Der Futter nicht, oder? Der hat drei gehabt, ich habe zwei gehabt, eins gehört mir.
Genau, aber das ist im Fall bei uns also schon auch bewusst, weil also ankommen hat natürlich nicht immer alle genau das Gleiche über zu Ostern oder Weihnachten oder so. Und ich meine, bei uns ist jetzt auch, hey, es ist jetzt ein paar Wochen her, Monate, ja, Ostern, und ein Kind hat halt immer noch Sachen und eins hat noch irgendwie ein halbes Ohr vom Osterhase. Also, und so ist es dann halt auch unterschiedlich und völlig die Selbstbestimmung ja dann auch dort. Oder? Dass wirklich so, hey, wie möchte ich mit dem umgehen? Möchte ich sparen? Möchte ich gerade alles aufs Mal essen? Und das darf ja dann jeder eben da selber lernen und selber den Genuss auch für sich leben. Und wenn man halt mal Lust hat auf drei Schocke, eine aufs Mal, dann isst man halt mal drei aufs Mal. Also, das dürfen sie ja dann dort selber herausfinden.
Du, da kommt mir gerade ein schönes Zitat in den Sinn vom Buch von Jesper Juhl, das heisst «Was gibt es heute?», was auch ums Thema Essen geht. Und das Zitat geht so: Eine gute Mahlzeit ist eine ausgewogene Mischung aus guten Speisen, Sorgfalt, Engagement, enge Bindung, Ästhetik, einem Erlebnis der Sinne und aus unhervorsehbaren menschlichen Gefühlen und Stimmungen.
Ja, wow, ja, da ist ganz, ganz viel drin, über das wir jetzt geredet haben, ja. Und spannender finde ich da das unvorhersehbaren menschlichen Gefühlen und Stimmungen am Schluss. Und das bringt mich gerade nochmal auf den Gedanken von Essen und Emotionsregulation. Mhm. Also es ist einfach so wichtig, dass man als Kind schon lernt, zu unterscheiden zwischen Hunger. Oder? Hunger ist wirklich, mein Körper ruft nach Nährstoff, oder? Der braucht Energie. Das ist Hunger. Und Lust ist Genuss. Lust ist mit etwas Süßes, etwas Feines, einfach sich Zeit nehmen, etwas zu essen. Und das sind zwei, beides ist wichtig, oder? Aber das ist wie ein Unterschied. Hunger, Lust. Und Kinder müssen das lernen kennen, was bedeutet das? Und manchmal eben auch wir Erwachsenen, die das manchmal auch nicht so einfach auseinandernehmen können. Man muss schauen, dass Essen nicht zu einer Kompensation wird, nicht als Beruhigung oder als Verdrängung von Emotionen verwendet wird. Das ist wichtig, da legt man den Grundstein in der Kindheit, man macht es durchs Vorleben. Weil das ist das, was ich dann auch bei den Erwachsenen manchmal und Patientinnen und Patienten sehe, oder dass noch ungute Essensmuster entstehen. Und im schlimmsten Fall eben kann das dann natürlich zu Über- oder auch Untergewicht führen, dass man einfach mit sich und seinem Essen nicht gut umgeht. Mhm. Und wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, aber einfach so ein bisschen das Bewusstsein ein bisschen schärfen und dass man ein bisschen reflektiert, wie wichtig und wie schön das Essen auch ist.
Das ist sehr ein schönes Schlusswort, dass wir zu unseren goldenen Dreh kommen.
Magst du gerade starten, Karin?
Gerne. Das Erste ist, Essen ist so viel mehr als Nahrung zu sich nehmen. Es ist Raum für Genuss und Bindung, soziale Kontakt und frei von Druck oder schlechtem Gewissen. Nach Möglichkeit Kinder mit einbeziehen in der Zubereitung und auch die Menüplanung gemeinsam gestalten. Der zweite Punkt, den wir gerne weitergeben wollen, ist, Essmanieren sind soziokulturell divers und brauchen Zeit, bis sie einem jungen Mensch geläufig sind. Auch hier immer wieder üben, ein Übungsfeld bieten und eine hohe Wiederholungszahl ermöglichen und einmal mehr vorleben.
Dann komme ich noch zum dritten Punkt. Essen sollte nicht mit Belohnung oder Bestrafung verwendet werden. weder bei Kindern noch bei Erwachsenen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet, eine gesunde Basis zu vermitteln. Und die gesunde Basis, die ist einerseits, dass wir wirklich Wissen über Nahrungsmittel, über gesunde Ernährung weitergeben und aber, wie ich vorher gesagt habe, auch das Essverhalten.
Elian, dann bleibt uns jetzt nichts anderes zu sagen, als schön war es, schön bist du da gewesen.
Schön war es mit dir. Danke dir vielmals.
Tschüss, Elian.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss, Karin. Ciao. Tschüss.